In Fortsetzung vom letzten Bibelstudientag, wo wir 1. Samuel zusammen in der Übersicht betrachtet haben, kommen wir nun zum 2. Samuel-Buch. Und es geschah nach dem Tod Sauls, als David von der Schlacht der Amalekiter zurückgekommen war, da blieb David 2 Tage zu Ziklag. Und es geschah am 3. Tag, siehe, da kam ein Mann aus dem Heerlager Sauls. Seine Kleider waren zerrissen und Erde war auf seinem Haupt. Und als er zu David kam, fiel er zur Erde und warf sich nieder. Und David sprach zu ihm, woher kommst du? Und er sprach zu ihm, ich bin aus dem Heerlager Israels entronnen. Und David sprach zu ihm, wie steht die Sache? Berichte mir doch. Und er sagte, das Volk ist aus dem Streit geflohen und auch viele von dem Volk sind gefallen und gestorben. Und auch Saul und sein Sohn Jonathan sind tot. Und David sprach zu dem Jüngling, der ihm berichtete, wie weißt du, dass Saul und sein Sohn Jonathan tot sind? Und der Jüngling, der ihm berichtete, sprach, ich geriet zufällig auf das Gebirge Gilboa. Und siehe, Saul lehnte sich auf seinen Speer und siehe, die Wagen und die Reiter setzten ihm hart nach. Und er wandte sich um und sah mich und rief mir zu und ich sprach, hier bin ich. Und er sprach zu mir, wer bist du? Und ich sprach zu ihm, ich bin ein Amalekiter. Und er sprach zu mir, tritt doch her zu mir und töte mich, denn die Verwirrung hat mich ergriffen, denn mein Leben ist noch ganz in mir. Da trat ich zu ihm hin und tötete ihn. Denn ich wusste, dass er seinen Fall nicht überleben würde. Und ich nahm das Diadem, das auf seinem Haupt, und die Armspange, die an seinem Arm war, und habe sie zu meinem Herrn hierher gebracht. Da fasste David seine Kleider und zerriss sie, und alle Männer, die bei ihm waren, taten ebenso, und sie klagten und weinten und fasteten bis an den Abend um Saul und um seinen Sohn Jonathan und um das Volk des Herrn und um das Haus Israel, welches durchs Schwert gefallen war. Das 2. Buch Samuel umfasst einen Zeitrahmen von 40 Jahren, das heißt die Herrschaftszeit Davids. 1011 bis 971 vor Christus. Saul regierte ja auch 40 Jahre davor. Und mit 1011 setzte die Regierungszeit Davids ein. Und das führt uns eben an den Anfang des 2. Buches Samuel. Es geht also hier in diesem Buch um das Königtum unter David. Es schildert auch den Übergang von der Periode der Stiftshütte, die ja ihren Anfang nach dem Auszug aus Ägypten genommen hatte, hin zum ersten Tempel unter Salomo, Davids Sohn. Wir haben schon letztes Mal uns auch mit der Reise der Bundeslade beschäftigt. In 1. Samuel 4 finden wir sie in Silo, heutiges Westjordanland. Dann wurde sie von den Philistern weggeführt, sie kam nach Asdod, Gat und Ekron, schließlich wieder zurück nach Israel, nach Bet-Shemesh und dann für einige Zeit nach Kiriat Jearim. Das ist ganz nahe von Jerusalem. David wollte sie dann überführen nach Jerusalem. Darauf kommen wir dann noch. Da gab es aber ein schweres Unglück. So kam die Bundeslade einige Zeit nach Peretz Ussa und erst später nach Jerusalem in das Zelt, das David in seiner Stadt in Jerusalem aufgerichtet hatte. Und noch später dann unter Salomo auf die Berghöhe hinauf in den Tempel Jerusalems, 1. Könige 8, Vers 6. Also von dieser langen und bewegten Reise der Bundeslade berichtet uns auch insbesondere das 2. Buch Samuel. Wer hat das Buch verfasst? Wir haben schon in Verbindung mit dem 1. Buch Samuel gesehen. Der Talmud gibt einige Informationen im Traktat Baba Batra 15a. Und auch in 1. Chronik 29 gibt es Hinweise. Und die machen deutlich, dass am 1. Buch hat zum großen Teil Samuel, der Prophet, selber geschrieben und am Schluss dann aber Gad, die Propheten Gad und Nathan. Es gab allerdings, wie in 1. Samuel 27,6 zu sehen ist, noch eine spätere Endredaktion des Buches in der Zeit der Könige. Und für das zweite Buch Samuel bleibt dann eben noch die Information Gad und Nathan. Propheten haben dieses Buch geschrieben. Übrigens sind ja all diese Bücher, die wir als Geschichtsbücher bezeichnen würden, wie Josua, Richter, 1. Samuel, 1. und 2. Könige und so weiter, die werden in der hebräischen Bibel unter die Propheten eingeordnet. Die hebräische Bibel wird ja eingeteilt in das Gesetz, 5 Bücher Mose, dann die Propheten und dann die Schriften, das sind die Psalmen und Sprüche, Prediger, Hohes Lied und so weiter drin. Aber diese Geschichtsbücher da, die werden als Propheten bezeichnet. Und zwar als die vorderen Propheten oder die früheren Propheten, im Gegensatz dann zu den späteren Propheten wie Jesaja, Jeremia, Hesekiel, 12 kleine Propheten. Interessant, also diese Bücher werden als Prophetenbücher bezeichnet, obwohl sie zur Hauptsache Geschichte erzählen. Aber es ist Heilsgeschichte, die aus einer prophetischen Sicht heraus geschrieben worden sind. Und das ist ganz entscheidend auch, wie wir an diese Bücher herangehen. Es ist Heilsgeschichte aus prophetischer Sicht. Ursprünglich waren 1. und 2. Samuel gar nicht getrennt, sondern sie bildeten ein Buch. Einfach das Buch Samuel. Das ist noch sichtbar. In Qumran hat man in der Höhle 4 eine Samuel-Rolle gefunden aus dem Jahr 50 vor Christus. Und da findet man in der einen Rolle eben Texte aus 1. und 2. Samuel. Das Buch lässt sich wie folgt einteilen. Eigentlich 4 Hauptteile. Kapitel 1 bis 4, David in Hebron. Das sind die 7,5 ersten Regierungsjahre. Danach, Kapitel 5 bis 10, beschreiben Davids Regierung in Jerusalem, oder sagen wir seine Anfangsregierung, bis dann, das ist schon der dritte Teil, mit Kapitel 11, David in Sünde fällt. Also 11 bis 21, Davids Sünden und familiäre Katastrophen. Ein ganz dunkles Kapitel. David in Sünde, er kehrt zwar um, aber kommt unter die Zucht Gottes. Das Buch endet aber ganz aufgehellt. 4. Teil, Davids Lebensabend, die Kapitel 22 bis 24, wo wir sehr viel von Gnade und prophetischem Ausblick finden werden. Nun gehen wir einfach so Kapitel für Kapitel durch das zweite Buch Samuel hindurch. Indem wir gleich die ersten 12 Verse gelesen haben, da haben wir gesehen, es beginnt damit, wie ein Amalekiter zu David kommt und sich brüstet, Saul getötet zu haben. Aber in den weiteren Versen bestraft David diesen Amalekiter mit dem Tod. Er hätte ihn nicht töten dürfen, da David Saul als den von Gott eingesetzten Regenten respektierte. Und das auch in der ganzen Verfolgungszeit in 1. Samuel, was wir letztes Mal gesehen haben. David hat mehr wiederholt die Gelegenheit gehabt, Saul, seinen Erzfeind, töten zu können und hat es nie getan. Er wollte den Gesalbten des Herrn nicht antasten. Und nun kommt einer und brüstet sich, ihn getötet zu haben. Es war zwar nur eine Lüge, denn letztes Mal hatten wir uns ja beschäftigt mit Kapitel 31, wo wir den Selbstmord von Saul finden. Saul hat sich selber getötet. Was der Amalekiter erzählt, war nicht Wahrheit. Aber David hat das aus seinem Mund geglaubt und ihn aufgrund seiner falschen Zeugenaussage als nun selber oberster Richter in Israel gestraft. Was uns eigentlich auffällt in diesem ersten Kapitel ist Davids tiefe Achtung vor einer Regierung, die aber selber ungerecht war. Denn die Regierung unter der Regierung Sauls geschah so viel Böses und Ungerechtes. Aber es ist das Prinzip, das im Römerbrief aufgenommen wird, Kapitel 13, Vers 1. Jede Seele unterwerfe sich den obrigkeitlichen Gewalten. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Und diese, welche sind, sind von Gott verordnet. Das schrieb Paulus im Jahr 57 nach Christus, zur Zeit als Kaiser Nero, dieser blutrünstige Mensch, an der Macht war in Rom. Weiter, wer sich daher der Obrigkeit widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil über sich bringen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Das ist ein allgemeiner Grundsatz, der aber manche Ausnahmen findet. Willst du dich aber vor der Obrigkeit nicht fürchten, so übe das Gute. Und du wirst Lob von ihr haben, denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wenn du aber das Böse übst, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Neutestamentlich wird gesagt, dass die Obrigkeit von Gott das Schwert bekommen hat. Und mit dem Schwert kitzelt man nicht. Das heißt also, die Obrigkeit hat von Gott das Recht auf Todesstrafe bekommen. Und das ist auch ein Vers, der das Prinzip der Selbstverteidigungsarmee neutestamentlich rechtfertigt. Also der Staat hat das Schwert von Gott bekommen. Aber eben nicht in Willkür, sondern wie es hier heißt, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Also nicht, indem man Kinder ermorden lässt, wie in der Schweiz jährlich vielleicht 30.000, wenn nicht noch mehr, die alle unschuldiger sind als wir hier. Nicht darum geht es, sondern es geht um die Todesstrafe für den, der Böses tut. Insbesondere für den Mörder. Vers 5. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn dieser halb entrichtet ihr auch Steuern, denn sie sind Gottes Beamte, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihnen gebührt, die Steuer dem die Steuer, den Zoll dem der Zoll, die Furcht dem die Furcht, die Ehre dem die Ehre gebührt. Seid niemandem irgendetwas schuldig. Ein ganz wichtiger Text, der das Verhältnis des Christen zur Obrigkeit regelt, selbst wenn die Obrigkeit eben heidnisch gesinnt ist. Und es zeigt ganz klar, wir müssen unsere Steuern bezahlen, wir müssen Zoll bezahlen und so weiter. Wir müssen die Leute, die über uns gestellt sind, achten und anerkennen. Das hat also David getan, Saul gegenüber, und sein Beispiel ist so beeindruckend. Im 2. Samuel 1 dichtet er dann ein Klagelied über Saul und Jonathan, das hier in den Versen 17 und folgende behandelt wird. Nun, dass er über seinen Freund Jonathan ein Klagelied schreibt, das ist verständlich, aber über seinen Erzfeind Saul, das ist höchst erstaunlich. Und es zeigt uns eben einerseits seine Achtung der Regierung trotz ihrer Fehler, und zweitens zeigt es seine Liebe zum Volk Gottes. Es kann ja auch sein, dass wir selbst unter dem Volk Gottes heute Feinde haben. Vielleicht sogar Erzfeinde. Aber es zeigt sich dann, wenn über wenn es solchen schlecht ergeht, ob wir hämisch uns freuen darüber oder ob wir dann auch traurig sein können, wenn es unseren Feinden schlecht geht, selbst wenn sie unter die Zucht Gottes fallen. Dort zeigt sich dann die echte Liebe zum Volk Gottes. David ist also hier ein eindrückliches Beispiel. Keine Schadenfreunde, wenn Gottes Gericht seinen Feind trifft, der selber zum irdischen Volk Gottes gehörte, Saul. Wir kommen zu Kapitel 2. David wird König über Juda, über den Stamm Juda, aus dem er selber herkam. Verse 1 bis 4. Diese Regierung dauerte in Hebron, nach Vers 11, 7,5 Jahren. Dort in Hebron, Vers 4, wurde David zum König gesalbt. Wir haben schon in 1. Samuel 16 die Salbung gesehen durch Samuel. Da wurde David gewissermaßen im Voraus als König eingesetzt. Aber jetzt, wo es ganz konkret wurde, gab es eine zweite Salbung in Hebron. David dankt in diesem Kapitel den Leuten von Jabes Gilead, dass sie sich so für Saul, als er getötet worden war und von den Philistern an die Stadtmauer gehängt worden war, dass sie sich so für ihn eingesetzt haben, dass sein Leichnam noch eine letzte Ehrerweisung bekommen hatte. Also er dankt Leuten, die nicht zu seinen Untertanen gehören, sondern zum Rest Israel, das David nach wie vor nicht anerkannte. Das war natürlich auch staatsmännisch sehr weise. Denn er konnte damit auch zeigen, seht, ich bin nicht ein Schadenfreudiger, der jetzt endlich froh ist, dass Saul tot ist. Er dankt, dass Saul gebührlich bestattet wird. Abner, der General in der Armee von Saul, macht nun in der Folge Ischboschet, das war ein Sohn von Saul, zum Gegenkönig über die anderen 11 Stämme. Und es kommt zum Krieg, zum Bürgerkrieg. In diesem Krieg gewinnt David, Vers 17. Und dieser Sieg von Juda über Rest Israel ist nun ein Vorbote der nachfolgenden Siege Davids. 2. Samuel 3 fasst das so eindrücklich zusammen, Vers 1. Und der Streit war lang zwischen dem Haus Sauls, oder wir können sagen der Dynastie Sauls, und dem Haus Davids. David aber wurde immerfort stärker, während das Haus Sauls immerfort schwächer wurde. Also das Gegenkönigtum unter Ischboschet wird immer schwächer. Im Weiteren gab es dann plötzlich eine schwere Auseinandersetzung zwischen dem Gegenkönig Ischboschet und seinem General Abner. Ischboschet wirft seinem obersten General schwere moralische Vergehen vor. Das macht ihn so wütend, dass er sich sofort auf die Seite Davids stellt. Also der General desertiert und ist nun bereit, David zu helfen, damit er die Macht auf alle übrigen Stämme ausdehnen kann. Verse 7 bis 21. Nun kommt aber Abner selber dran. Joab begeht Blutrache an Abner, Joab aus der Armee von David. Und zwar rächt er den Mord an seinem Bruder Asael. In Kapitel 2, Vers 18 und folgende wird das beschrieben, wie Asael, der Bruder Joabs, durch Abner ermordet worden ist. Und nun, wie reagiert David? David ordnet eine Staatstrauer an für den Tod von Abner, also für den General der feindlichen Seite. Auch wieder erstaunlich. Nichts von Schadenfreude. Jetzt könnt ihr sagen, jetzt ist er endlich weg. Nichts von Schadenfreude, Staatstrauer. Aber auch das war wieder staatsmännisch, obwohl es nicht einfach Taktik war. Ich meine, wenn ich sage staatsmännisch, dann denken wir sofort, das ist alles nur Taktik. Man kann staatsmännisch sein und trotzdem echt. Staatsmännisch war das sehr weise, denn dies ebnete seinen Weg zur Herrschaft über die anderen Stämme. Das erleichterte den anderen Stämmen, David zu akzeptieren und nicht als einen Erzfeind zu sehen. In Kapitel 4 ermorden zwei Heerführer Ischboschet, ihren König. Und sie bringen den Kopf des Gegenkönigs Ischboschet zu David nach Hebron. In der Meinung, jetzt würden sie dann von David groß belohnt werden. Falsch. Auch David bleibt seiner Linie treu. Er bestraft diese beiden Heerführer für diese Tat an seinem Feind. Und er sagt, dass der König, also sein Gegenkönig, war gerecht, Vers 11. Das ist natürlich nur relativ gemeint. Gerecht im Sinn, im Vergleich zu diesen gottlosen Heerführern, nach Vers 10 waren sie gottlos, war dieser König eben gerechter. Und diese weitere Verhaltensweise von David bewies den 11 Stämmen noch einmal, dass David der Regierung Sauls, unter der er so viel gelitten hatte, wirklich loyal war. Also wir können von David sehr, sehr viel lernen in unserem Verhalten gegenüber einem Staat, mit dem wir nicht in allen Punkten einverstanden sind. Christen bleiben loyal. Natürlich wissen wir aus Apostelgeschichte 5 um das Prinzip, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also der Staat darf uns Christen nicht etwas befehlen, was gegen Gottes Wort geht. Und damit auch gegen unser Gewissen, dass wir am Wort Gottes eichen. Aber wir dürfen auch nicht meinen, wenn ein Staat sich in gewissen Dingen falsch verhält, dass wir ihn dann in allen anderen Dingen nicht mehr achten sollten. David ist hier wirklich ein Beispiel, alttestamentlich für unser loyales Verhalten, neutestamentlich dem Staat gegenüber. 2. Samuel 5. Nun kommt die große Wende. Ich lese vor, Vers 1. Und alle Stämme Israels kamen zu David nach Hebron. Und sie sprachen und sagten, siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. Schon früher, als Saul König über uns war, bist du es gewesen, der Israel aus- und einführte. Und der Herr hat zu dir gesagt, du sollst mein Volk Israel weiden, und du sollst Fürst sein über Israel. Und alle Ältesten Israels kamen zu dem König nach Hebron, und der König David machte einen Bund mit ihnen zu Hebron vor dem Herrn. Und sie salbten David zum König über Israel. Nun wird David zum dritten Mal gesalbt. Hier geht es um seine Salbung als König über alle 12 Stämme. Wir sehen also, wie das vorbildliche Verhalten Davids in den Kapiteln 1 bis 4 wirkte so überzeugend und so vertrauenbildend auf die 11 Stämme, dass sie nun kamen und auch anerkannten, dass David eigentlich von Gott schon längst zum König über ganz Israel bestimmt worden war. Es ist also erstaunlich, wie sie ganz genau zitieren können, was Gott schon früher zu David gesagt hatte. Du sollst mein Volk Israel weiden. David war früher ein Hirte und nun soll er Hirte sein über ein Volk. So viele große Staatsleute, also Diktatoren, sind gute Jäger. Und so sind sie dann auch eben als Staatsleute über ihr eigenes Volk. Aber David war kein Jäger, wie zum Beispiel Nimrod, der große Jäger in 1. Mose 10, sondern David war ein Hirte und seine Königs, Aufgabe war eine Hirtenaufgabe, wo es um das Pflegen geht der Untertanen. Nun, David erlebt hier einen Höhepunkt, wie nun unter seiner Regierung ganz Israel, das so lange gespalten war, nun sich wieder vereinigt zu einer Nation. Und hier haben wir bereits einen prophetischen Vorgeschmack auf die Endzeit, wenn einmal der Messias Jesus über ganz Israel regieren wird im tausendjährigen Reich. Und das ganze Volk Israel ihn dann als den von Gott schon längst prophetisch angekündigten König anerkennen wird. Da sehen wir etwas eben von diesem prophetischen Gewicht dieser historischen Bücher. David gibt damit einen Vorgeschmack von dem, was in Sacharja 12, Vers 10 steht, wo prophetisch auf den Messias Folgendes gesagt wird, wenn er erscheinen wird in der Endzeit. Und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen. Und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. Also Israel wird auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Und dann werden sie eine Totenklage anstimmen über jemand, der lebendig vor ihnen stehen wird. Das ist dieser bewegende Moment, wenn der Herr Jesus kommt auf dem Ölberg und sie werden ihn sehen, seine Wunden in den Händen und in der Seite. Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben und werden ihn als König endlich anerkennen. Nach einer so langen Zeit der Verwerfung, so wie das David so lange erlebt hatte. Er war der Verworfene in Israel, aber schließlich wurde er dann von allen 12 Stämmen anerkannt. Und auf diesen Höhepunkt kommt gleich ein neuer Höhepunkt. Ich lese ab Vers 6. Und der König zog mit seinen Männern nach Jerusalem gegen die Jebusiter, die Bewohner des Landes. Und sie sprachen zu David und sagten, du wirst nicht hier hereinkommen, sondern die Blinden und die Lahmen werden dich wegtreiben. Sie wollten damit sagen, David wird nicht hier hereinkommen. Und David nahm die Burg Zion ein. Das ist die Stadt Davids. Vers 9. Und David wohnte in der Burg und er nannte sie Stadt Davids. Und David baute ringsum von dem Millo an einwärts. Und David wurde immerfort größer und der Herr, der Gott der Armeescharen oder Heerscharen, war mit ihm. Nun erobert David die jebusitische Enklave Zion oder Jerusalem. Das war damals ein kleines Städtchen, ummauertes Städtchen am Südabhang des Berges Zion. Darin war die Burg Zion ganz oben. Die Stadt war nicht auf den Berggipfel gebaut, sondern nur am Abhang. Warum eigentlich? Ganz einfach. Strategisch wäre das Beste gewesen, Jerusalem auf die Bergspitze zu bauen. Aber die Jebusiter, die Kanaaniter, diese Ureinwohner, waren gezwungen, Jerusalem weiter unten zu bauen, weil die ganzjährige Quelle dort, die Gichon-Quelle, fast unten im Kidron-Tal zu finden war. Die ist ganzjährig und sie kann bis zu 50.000 Liter pro Tag liefern. Eine sehr gute Quelle. Und da war es also wichtig, die Stadt konnte man nicht im Tal bauen, das wäre ja militärisch ein Unsinn gewesen, sondern musste optimieren. Darum nicht zu weit weg auf der Bergkuppe, dafür auf dem Bergabhang. Aber so blieb in der Vorsehung Gottes die Bergeshöhe frei für den späteren Tempel. Ganz interessant. Also. Und wir sehen, David hat dann die Stadt ausgebaut von dem Millo an einwärts. Vers 9. Millo heißt Auffüllung. Und das ist diese gewaltige, fantastische Steinaufschüttung, die man heute wieder sehen kann. Kathleen Kenyon hat ja das ausgegraben vor ein paar Jahrzehnten. Ist eine Steinaufschüttung, die hatte man dort, also am Nordende der Davidsstadt, hatte man die gebaut, um das schmale Terrain künstlich zu erweitern, wo dann eben die Burg Zion war. Und David hat also diesen Millo, diese Auffüllung, da weiter ausgebaut. Das war um 1004 vor Christus. Und das ist bemerkenswert, weil das wieder zeigt, wir sind auch da bei einem Jubiläum angelangt. Jerusalem, 3000 Jahre jüdische Hauptstadt. David hat Zion, Jerusalem zur Hauptstadt der 12 Stämme erhoben. Und dieser Ort war schon 21 Mal angekündigt in 5. Mose. Ich habe hier auf dem Blatt alle Stellen angegeben. Immer wieder hat Mose gesprochen über den Ort, den der Herr auserwählen wird aus einem der Stämme, um seinen Namen dorthin zu setzen. Das heißt, wo der Tempel einmal gebaut werden sollte. Dieser exklusive, einzige Ort, der durch keinen anderen wieder ersetzt werden darf. 21 Mal, 3-mal, 7-mal. Aber der Name Jerusalem wird nie erwähnt. Man kann aus 5. Mose ersehen, dieser Ort wird im Gebirge sein, aber es wird nicht gesagt, wo. Es wird dann auch der Ort sein für die Opfer und für das oberste Gericht. Aber erst nach der Eroberung Zions wurde David durch prophetische Enthüllung deutlich gemacht. Das ist der Ort. Psalm 132, Vers 14. Denn der Herr hat Zion erwählt, hat es begehrt zu seiner Wohnstätte. Dies ist meine Ruhe immer da. Hier will ich wohnen, denn ich habe es begehrt. Wir sehen also, dieses 5. Kapitel von 2. Samuel ist heilsgeschichtlich ein ganz entscheidendes Kapitel. Und diese Stadt soll dann auch in der Endzeit einmal die Stadt sein, von der aus der Messias über die ganze Erde regieren würde. Das gibt wieder diesen prophetischen Vorgeschmack des 2. Samuel-Buches. In diesem Kapitel sehen wir ferner in den Versen 11 bis 12, dass David eine schöne Freundschaft hatte mit Tyrus unter seinem König Hiram dem Ersten, der 969 bis 936 geherrscht hat. Weiter, Verse 17 bis 25, David führte erfolgreiche Kriege gegen die Philister, das sind also die Bewohner von Philistäa, Gazastreifen und darüber hinaus. Und was auch deutlich wird, David erweist sich als ein Staatsmann, der von Gott abhängig ist. Vers 19, es gab eine militärische Bedrohung. Und Vers 19 sagt, und David befragte den Herrn und sprach, soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Gott gibt Antwort. Vers 22, und die Philister zogen wiederum herauf und breiteten sich aus im Tal Rephaim. Und David befragte den Herrn und er sprach, du sollst nicht hinaufziehen. David befragt Gott. Und sehen wir, er hätte ja denken können beim ersten Mal, da habe ich ja Gott befragt, soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Und er hat gesagt, ziehe hinauf, Vers 19. Eine zweite Situation, genau gleich. Und David hätte sich sagen können, ja gut, jetzt weiß ich, was ich tun muss. Und Gott sagt, ziehe nicht hinauf, sondern mach's anders. Das ist Abhängigkeit, wo wir in jeder neuen Situation wieder neu fragen, was der Herr nun ganz konkret für uns will. 2. Samuel 6. David hat nun ein großes Bedürfnis. Er möchte, dass die Bundeslade aus Kirjat Jearim endlich nach Jerusalem kommt. Das ist ja die auserwählte Stadt nun. Aber hier steht leider nichts davon, dass David zuerst Gott befragt hätte. Soll ich jetzt die Bundeslade holen? Für ihn ist es klar, das muss sein. Und er macht es, aber es kommt zu einer Katastrophe. In einem freudigen Zug wird die Bundeslade gegen Jerusalem geführt, und zwar auf einem Wagen. Und dann lese ich Vers 6. Und als sie zur Tenne Nakons kamen, da langte Ussa nach der Lade Gottes und fasste sie an, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Ussa und Gott schlug ihn dort wegen des Vergehens. Und er starb dort bei der Lade Gottes. Und David entbrannte darüber, dass der Herr einen Bruch an Ussa gemacht hatte. Und er nannte jenen Ort Perez Ussa, das heißt Bruch Ussas, bis auf diesen Tag. Und David fürchtete sich vor dem Herrn an selbigem Tag. Und so wurde dann die Bundeslade nicht nach Jerusalem gebracht, sondern da in der Nähe bei Obed-Edom in seinem Haus untergebracht. Was war falsch? Die Bundeslade durfte nach den Anordnungen im Gesetz Mose nur von Leviten an den Tragstangen auf den Schultern transportiert werden. Ich habe hier die wichtigen Stellen angegeben, 2. Mose 25, 14 und 4. Mose 4, Vers 15. Aber sie haben sie einfach entgegen dem göttlichen Gebot auf einem Wagen transportiert. Genauso wie letztes Mal in 1. Samuel 6 haben wir doch gesehen, wie die Philister auf einem Wagen die Bundeslade wieder zurückgeschickt hatten. Das war also etwa das Niveau der Heiden. Aber die wussten es ja nicht besser. Aber Ussa, obwohl es ein Notfall war, der wollte ja die Bundeslade, die am Fallen war, wollte er quasi schützen. Er hätte das nicht tun dürfen. Das war eine Sünde. Und sie verstieß gegen ein Gebot Gottes und er wurde mit dem Tod bestraft. Das ist schon eindrücklich. Ich meine, heute hätten wir doch die Tendenz zu sagen, also solche Details sind ja nicht so wichtig, oder? Hauptsache wir, so die großen Linien und die Liebe wird irgendwie beachtet. Aber ob jetzt die Bundeslade auf einem Wagen oder ob die jetzt auf Tragstangen getragen wird, das sind doch Details. Hauptsache die Bundeslade kommt nach Jerusalem. Aber Gott hat das mit einem Tod bestraft. Also es zeigt Gottes Bedeutung für seine Gebote. Natürlich hätte man sagen können, ja gut, das hat ja Mose damals vor 500 Jahren geschrieben, aber heute sind wir wieder in einer anderen Zeit. Und da hat sich vielleicht doch einiges geändert und auch die Sitten sind ja nicht mehr so gleich wie damals zur Zeit von Mose. Jetzt sind wir ein entwickelter Staat, wir haben einen König und so weiter. Nichts von dem Gleichen, das Gebot war nach wie vor gültig. Die Bundeslade kommt in das Haus von Obed-Edom. Das war ein Levite. Und dieses Haus wurde dann von Gott ganz speziell gesegnet. Und als David das realisierte, wie Obed-Edoms Familie so gesegnet wurde durch die Bundeslade, bekam er Mut, es ein zweites Mal zu wagen. Und dieses Mal, wieder in einer freudigen Prozession, bringt er die Bundeslade aus Perez Ussa, aus Obed-Edoms Haus, nach Jerusalem. Aber nach der Vorschrift. Jetzt wird die Bundeslade auf den Tragstangen von Leviten getragen und alles gelingt. David ist so freudig über dieses Ereignis, dass die Bundeslade nach Jerusalem kam, dass er während diesem Weg nach Jerusalem vor der Bundeslade tanzte. Vers 14. Und David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn. Und David war mit einem leinenen Ephod umgürtet. Das Ephod ist so ein Teil der priesterlichen Kleidung, das er trug. Damit ist er auch schon wieder ein Hinweis auf Jesus Christus, der ja einmal das Königtum und das Priestertum in sich vereinigen würde. Übrigens, das heißt nicht, dass er nur ein Ephod anhatte und sonst nichts. Jetzt haben im Ernst manche Leute gemeint. Die hat einfach ein Ephod darüber, so wie Samuel, der kleine Samuel im ersten Samuelbuch, seine Mutter hat doch ihm auch ein Ephod gemacht, als er da in der Stiftshütte diente. Aber es ist so ein Vorgeschmack auf den letzten König von Jerusalem, der König und Priester in einem sein würde. Aber Michal, die Tochter Sauls, sie hat durchs Fenster gesehen, wie David sich so freut und hüpft. Ich meine, was würden wir denken, wenn Herr Deiss irgendwo, ja, in einem freudigen Umzug, einen Schweizer Umzug, und er würde hüpfen, oder? Ja, aber das war bei David der Fall. Und Michal sagte sich, ein Staatsmann, ein König, der hüpft da vor der Bundeslade her. Übrigens haben manche da gemeint, sie könnten da etwas von Ekstase reinlesen. Aber man kann also hüpfen und kräftig da in Freude tanzen auf dem Weg, ohne dass man in Ekstase geraten muss. Aber sie verachtete ihn und sagte ihm das auch deutlich, als er nach Hause kam. Vers 20. Und als David zurückkehrte, um sein Haus zu segnen, ging Michal, die Tochter Sauls, hinaus David entgegen und sprach: Wie hat sich heute der König von Israel verherrlicht, der sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat, wie sich nur einer der losen Leute entblößt. Also sie hat ihn zutiefst verachtet. Du hast Gefühle gezeigt, die ein Staatsmann eben nicht zeigt. Mit diesem Hüpfen. Aber Davids Reaktion ist erstaunlich. Da sprach David zu Michal: Vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt hat, um mich als Fürst zu bestellen über das Volk des Herrn, über Israel. Ja, vor dem Herrn will ich spielen und ich will noch geringer werden, denn also, und will niedrig sein in meinen Augen. Aber bei den Mägden, von denen du sprichst, bei ihnen werde ich geehrt sein. Überhaupt nichts von Stolz. David sagt, nein, du, schau, ich will noch weniger sein, wenn du mich schon so verachtest. Aber du musst keine Angst haben. Die Leute, von denen du Angst hast, sie würden mich jetzt verachten. Die werden mich garantiert nicht verachten. Aber ich strebe gar nicht nach Ehre. Und Michal, die Tochter Sauls, war eine stolze Frau. Und sie hatte kein geistliches Verständnis für die Bedeutung der Stiftshütte als dem Ort der Versöhnung zwischen Mensch und Gott. Da, wo das stellvertretende Blut jeweils gesprengt wurde. Und so konnte sie David in dieser Weise verachten. Und David reagiert nicht böse, nicht hart. Er sagt, ja gut, du, ich will noch geringer sein, wenn es um das geht. Aber der Herr hat mich ja eingesetzt als König über Israel. Und der Text schließt: Michal aber, die Tochter Sauls, hatte kein Kind bis zum Tag ihres Todes. Sie geriet unter die Zucht Gottes. Nun kommen wir zu Kapitel 7. David ist nun ein großer König geworden, ein großes Reich, eine schöne Stadt hat er, ein schönes Königshaus. Und nun hat er den Wunsch, er möchte für Gott einen Tempel bauen. Er sagt sich, ich habe so ein stabiles, herrliches Haus hier in Jerusalem, aber Gott hat durch all die Jahrhunderte durch, hat er in der Stiftshütte nur unter Decken gewohnt. Ich möchte Gott nun auch ein stabiles, festes Haus bauen. Das ist sein Wunsch in Vers 2. Aber darauf kommt der Prophet Nathan und erklärt ihm, was Gott mit David vorhat. Nein, David, du sollst kein Haus bauen. für den Herrn. Aber Gott hat nun versprochen, er möchte dir ein festes Haus bauen. Das ist ein Wortspiel, weil das hebräische Wort Bayit, Haus, bedeutet Haus oder Tempelhaus. Also in unserem Sinn, wie wir das gebrauchen. Aber das gleiche Wort bedeutet auch Familie. Also zum Beispiel, wenn man sagt, wenn es heißt in der Apostelgeschichte, glaube an Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden und dein Haus. Das heißt, du und deine Familie. Das ist eine hebräische Ausdrucksweise. Haus bedeutet auch Familie. Oder Haus kann auch bedeuten Dynastie. Also wenn man spricht über das Haus Davids, dann bedeutet das die Dynastie, die königliche Dynastie von David. Und da haben wir ein wichtiges Wortspiel. Gott sagt, nein, David, du sollst mir kein Tempelhaus bauen, aber ich baue dir eine stabile Dynastie. Also deine Familie soll ein ewiges König, Träger eines ewigen Königtums werden, das nie untergehen wird. Und so wird in diesem Kapitel David ein ewiges Königtum verheißen in seiner Familie. Und es ist uns klar, dass soll sich allein erfüllen in Jesus Christus, der ja als Messias, als Mensch von David abstammt. Lukas 1, Vers 31. Der Engel sprach zu Maria: Und siehe, du wirst im Leib empfangen und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus heißen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und seines Reiches wird kein Ende sein. Ein ewiges Königtum, das nie aufhören wird. Maria stammte ja von David ab. Und weil Maria die auserwählte Mutter war des Messias, ist damit der Mensch Jesus ein Sohn Davids. Und er wird in der Zukunft 1000 Jahre von Jerusalem aus über die ganze Erde herrschen. Und nachher wird Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde machen. Offenbarung 21, 1000 Jahre. Offenbarung 21. Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das ist das ewige Reich unseres Herrn Jesus Christus, wie das Petrus nennt in 2. Petrus 1. Das ewige Reich unseres Herrn Jesus Christus. Er wird König sein in alle Ewigkeit, über das 1000-jährige Reich hinaus. Und diese Verheißung finden wir da in 2. Samuel 7. Ich lese Vers 12, Vers 11. In der Mitte: Und ich habe dir Ruhe geschafft vor allen deinen Feinden. Und der Herr tut dir kund, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Wenn deine Tage voll sein werden und du bei deinen Vätern liegen wirst, so werde ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen soll, und werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königtums befestigen auf ewig. Vers 16: Und dein Haus und dein Königtum sollen vor dir beständig sein auf ewig. Dein Thron soll fest sein auf ewig. Das war eine überwältigende Botschaft für David. Ich habe noch weitere Stellen hingefügt, zum Beispiel Psalm 89, eine ganze Reihe von Versen, die sprechen über dieses ewige Königtum des Messias aus dem Haus Davids. Psalm 132, 11, dann Jeremia 23, 5 bis 8. Und die Aussage hier: Dein Sohn soll ein Haus bauen, hat eine Doppelbedeutung. Unmittelbar wies es hin auf Salomo, der dann den ersten Tempel auf die Bergeshöhe von Zion setzte. Aber in einer zweiten Bedeutung wies das darüber hinaus auf den Messias, der nach Sacharja 6, 12 bis 13 einmal den Tempel bauen soll. Jesus Christus wird, wenn er zurückkommt auf diese Erde, die Herrschaft übernehmen in Jerusalem und dann wird er dafür sorgen, dass der Tempel gebaut wird nach Ezekiel 40 bis 48. Dieser Tempel in seinen vollen Ausmaßen von 1,5 auf 1,5 Kilometer. Das wird der Messias tun. Also, der erste Tempel durch Salomo, aber der letzte Tempel durch den Messias. Nachher, als Reaktion darauf, heißt es in Kapitel 7, 17, nach all diesen Worten und nach diesem ganzen Gesicht, also redete Nathan zu David. Da ging der König David hinein und setzte sich vor den Herrn nieder und sprach: Wer bin ich, Herr, Ewiger? Und was ist mein Haus, meine Familie, dass du mich bis hierher gebracht hast? David ist überwältigt. Wie kann ich das nur verstehen, dass Gott mit mir so Großes getan hat und so große Verheißungen gegeben hat? Und auch die weiteren Worte zeigen, David ist so demütig und nimmt einfach dankbar diese Verheißungen Gottes an. Interessant ist der Ausdruck, David setzte sich vor dem Herrn nieder. Wo hat er sich hingesetzt? Ja? Auf dem Boden, ja, ist gut möglich. Auf dem Boden oder auf einen Stuhl, aber wo? Vor dem Herrn. Ja, er hat ja für die Bundeslade ein Zelt aufgerichtet, da in der Davidstadt. Also auch auf dem Südabhang des Tempelberges, noch nicht oben. Ein spezielles Zelt und da hat er die Bundeslade hingesetzt, bis dann schließlich der Tempel durch seinen Sohn gebaut werden sollte. Er ist also in dieses Zelt hineingegangen und hat sich vor der Bundeslade niedergesetzt. Aber das ist ein besonderer Ort, weil das in gewissem Sinn wirkt ja dieses Zelt wie ein Allerheiligstes, wo ja niemand hineingehen durfte. Ins Allerheiligste. Gut, aber es war nicht der Tempel, sondern es war ein Übergangszelt. Aber trotzdem, von der Situation her war das etwas ganz Außergewöhnliches. David setzt sich in diesem Zelt vor die Bundeslade. Das ist wie wenn er im Allerheiligsten sitzen würde. Nicht stehen. Und das hat schon eine ganz besondere Bedeutung. Im Tempel später, im innersten Vorhof oder Altar und das Tempelhaus war, durften Priester nie sitzen. Nie. Da steht, ich habe das hier angegeben, im babylonischen Talmud, BT, babylonischer Talmud, Traktat Yoma 25a. Und da wird aber erklärt von den alten Rabbinern, nur Könige aus dem Haus Davids dürfen im Tempelvorhof sitzen. Und dabei haben sie sich berufen auf 2. Samuel 7. David hat sich vor dem Herrn niedergesetzt. Also alle Priester im inneren Vorhof, die standen immer. Die durften nie zwischendurch, wenn sie nichts zu tun haben, absitzen. Da hätten sie aus dem Bereich hinausgehen müssen. In Hebräer 10, 11 bis 14 heißt es, der Hebräerbrief wurde in den letzten Jahren des zweiten Tempels geschrieben, um 62 nach Christus, als man noch opferte in Jerusalem. Und da steht 10,11. Und jeder Priester steht täglich da, den Dienst verrichtend und oft dieselben Schlachtopfer darbringend, welche niemals Sünden hinwegnehmen können. Das ist also kein Zufall, dass es hier steht da. Weil die dürfen nicht sitzen. Die haben nie Ruhe. Es gab in Verbindung mit diesen alttestamentlichen Opfern keine Ruhe. Denn diese Opfer brachten ja nicht völlige Vergebung. Sie waren ja nur Bilder. Also die völlige Ruhe gab es im Tempel nicht. Die Priester mussten stehen. Und nun im Gegensatz, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, Übrigens beachte man auch, steht täglich da, das ist Präsenz, ja? Nicht standen, steht, war immer noch so. Jetzt aber Vers 12, er, Jesus Christus, er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht hat, hat sich auf immer da gesetzt zur Rechten Gottes, fortan wartend, bis seine Feinde gelegt sind zum Schemel seiner Füße. Denn durch ein Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Also, Jesus Christus ist in den Himmel gegangen und er hat sich auf den Thron Gottes im Allerheiligsten gesetzt. Und der Schemel seiner Füße, was ist das? In den Klageliedern wird die Bundeslade genannt der Schemel der Füße Gottes. Der Fußschemel des Thrones Gottes. Gott thront zwischen den Cherubim und die Lade selber, dieser Kasten, ist gewissermaßen der Fußschemel des Königthrones. Der Herr Jesus hat sich also auf den Thron Gottes über der Bundeslade im Himmel gesetzt. Er ist König aus dem Haus Davids. Er sitzt im Allerheiligsten. Aber warum sitzt er? Weil sein Sitzen soll zeigen, jetzt dürfen Menschen, die Buße tun, völlig zur Ruhe kommen. Die müssen nicht mehr stehen. Die alttestamentlichen Opfer bringen den Menschen nicht zum Sitzen in der Gegenwart Gottes. Die müssen stehen. Aber jetzt in dem vollendeten Werk des einen Opfers von Golgatha, da hat sich der Messias gesetzt. Und darum dürfen wir in ihm nun völlige Ruhe finden. Übrigens, darum heißt es in Offenbarung 4, von den 24 Ältesten, die um den Thron Gottes her sind, stehen die. Die sitzen alle auf Thronen. Das ist ein Bild aller Erlösten im Himmel, die in dem Opfer von Jesus Christus völlig zur Ruhe gebracht sind. Und es heißt hier, auf immer da vollkommen gemacht. Nicht für eine gewisse Zeit. Und dann wieder in die Hölle. Auf immer da vollkommen. Das ist das Teil der Erlösten, die in Christus zur Ruhe gebracht worden sind. Aber noch etwas Schreckliches. In 2. Thessalonicher 2, Vers 4 heißt es, dass der Antichrist sich dereinst vor der Wiederkunft Christi, wenn der dritte Tempel, was der innerste Bereich angeht, wieder gebaut werden wird, der wird sich in den Tempel Gottes, ins Tempelhaus setzen und wird damit ausgeben, er sei der König aus dem Haus Davids und sogar er sei Gott. Er wird also so den Tempel schänden, aber dieses Sitzen hat eine ganz tiefe Bedeutung, weil er effektiv sich das Recht anmaßt, das eben nur dem wahren Christus zukommt. Wir gehen weiter zu 2. Samuel 8. Da werden viele Schlachten beschrieben, die David geführt hat. Es waren aber die Kriege des Herrn. Wir haben ja gelesen, dass der Herr der Heerscharen mit ihm war. 2. Samuel 5, Vers 10. Also Gott ist der Gott, der über der Armee Israels stand. Und darum hat die Armee Israels damals diese Erfolge gehabt und alle Feinde des Volkes Gottes wurden einer nach dem anderen unterworfen. Und diese Siege Davids weisen auch hin auf Jesus Christus. Der Herr Jesus wird anlässlich seiner Wiederkunft alle seine Feinde in verschiedenen Schlachten besiegen. Offenbarung 19,11 haben wir die Schlacht in Harmagedon, Sacharja 14, 3 und folgende, seine Schlacht in Jerusalem, Jesaja 63, 1 und folgende, seine künftige Schlacht in Edom, Jesaja 19, 1 und folgende, seine künftige Schlacht in Ägypten, Hesekiel 38, 39, seinen Sieg über die Armee aus dem äußersten Norden, Rosch und seine Verbündeten auf den Bergen Israels. In einer Schlacht nach den anderen wird der Herr Jesus gewissermaßen als der große David alle Feinde Gottes zum Schweigen bringen. Und erst dann wird er das Friedensreich aufrichten. Und wird dann regieren wie Davids Sohn Salomo. Und erst dann wird er den letzten Tempel in seinem vollen Ausbau aufrichten, nach Ezekiel 40 bis 48, entsprechend dem Tempelbau Salomos. Und da haben wir nun auch die Antwort, warum nicht David den Tempel bauen sollte. David repräsentiert diese erste Zeit, wenn der Herr Jesus zurückkommt und eine Davidsregierung haben wird, als eine Übergangsphase. Und wenn diese Übergangsphase vorbei ist, dann kommt erst der wirkliche Frieden. Und die Ruhe und dann eben auch der Totalausbau des letzten Tempels. Auch da sehen wir wieder diesen prophetischen Gehalt der Samuel-Bücher. 2. Samuel 9, ein herrliches Kapitel. Und David sprach: Ist noch jemand da, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, dass ich Güte an ihm erweise um Jonathans Willen? Wir wissen aus dem 1. Samuel-Buch, dass David mit Jonathan ein Bündnis geschlossen hat. Dass also David Jonathan und seiner Familie Güte erweisen wird. Und das hat David jetzt nach dem Tod seines Freundes niemals vergessen. Und darum erkundigt er sich, gibt es noch jemand aus der Familie von Saul und ich möchte ihnen Güte erweisen um Jonathans Willen, weil ich mich ihm gegenüber mit einem Bund verpflichtet habe. Übrigens, das Wort Chesed für Güte wird manchmal übersetzt mit Gnade oder Güte. Aber man muss das Wort gut verstehen. Chesed meint speziell Bundestreue. Also, dass man sich an Abmachungen, an Versprechungen hält, dass man loyal ist. Also ich will Güte, ich will Bundestreue erweisen, weil ich Jonathan versprochen habe. Es gibt ein Wort im Alten Testament für Fromme, das ist der Chassid. Oder die Chassidim, das kennen wir als Wort, so werden quasi fromme orthodoxe Juden bezeichnet oder eine Richtung im orthodoxen Judentum, die Chassidim. Chassidim, das sind also Leute, die sind loyal gegenüber den Abmachungen mit Gott. Die wollen sich an Gottes Bündnis am Sinai halten, sein Wort beobachten. Also das wäre diese Güte. Er möchte also versprochene, zugesagte Güte gnädig erweisen. Und da wird ihm dann erklärt, ja, es gibt da noch jemand, das ist Mephibosheth. Ich lese Vers 3 am Schluss. Und Ziba sprach zu dem König, es ist noch ein Sohn da von Jonathan, der an den Füßen lahm ist. Dann wird er geholt und David sagt Mephibosheth, du darfst nun immer bei mir wohnen und du sollst wie ein Königssohn behandelt werden, du sollst beständig an meinem Königstisch essen. Mephibosheth ist völlig überwältigt, ist ein Querschnittgelähmter. Als Baby wurde er fallen gelassen und wurde querschnittgelähmt. Und er sagt, schau, ich bin ein toter Hund, Vers 8. Was ist denn, Knecht, dass du dich zu einem toten Hund gewandt hast, wie ich einer bin? Und David sagt, nein, du musst an meinem Königstisch essen. Darin haben wir einen wunderbaren Hinweis auf die Gnade Gottes an uns Menschen. David symbolisiert hier Gott. Und er sagt, der den Wunsch hat an uns, die wir eigentlich aus einem Haus des Todes sind. An anderer Stelle sagt Mephibosheth von seiner Familie, wir sind Männer des Todes. Und wir als Nachkommen von Adam sind eigentlich alle Männer des Todes. Aber Gott sagt, ich möchte Güte erweisen an solchen Leuten, um Jonathans Willen, das können wir übertragen, um Jesu Willen. Und so weist also das hin auf Gottes Güte, der um Jesu Christi Willen den Nachkommen aus der verworfenen Familie Sauls, ein Bild des adamitischen Geschlechts, unverdiente Güte erweist. Aber Mephibosheth hat Selbsterkenntnis. Er kommt zu dem König und sagt, ich bin ein toter Hund. So kann man erklären, was Bekehrung ist. Weil so oft wird einfach oberflächlich gepredigt und einfach so gesagt, Jesus annehmen und ein Gebet nachsagen. Das kann bei gewissen Leuten effektiv eine Hilfe sein und die bekehren sich echt. Aber es gibt so viele, die machen das und meinen, sie sind bekehrt und sind gar nicht bekehrt. Man sieht es dann nachher auch. Und die sind so enttäuscht vom Christentum, weil nichts geschehen ist. Sie merken selber, dass sie nicht erneuert worden sind. Aber dieser Mephibosheth zeigt die innere Haltung. Ich bin ein toter Hund. Also wenn jemand zur Bekehrung kommt, ist es notwendig, dass er eine Notwendigkeit der Bekehrung einsieht. Und wer von sich selber so sprechen kann, ich bin ein toter Hund, der wirklich weiß, was die Verdorbenheit seines Herzens ist, der ist reif zur Bekehrung. Und dann nimmt David Mephibosheth an, und ich lese Vers 10 am Schluss, und Mephibosheth, der Sohn deines Herrn, soll beständig an meinem Tisch essen. Vers 11 am Schluss, und Mephibosheth, sprach der König, wird an meinem Tisch essen wie einer von den Königssöhnen. Übrigens, er war lahm. Er stammte aus dem Haus Makirs, Vers 4, zu Lodebar. Makir heißt Verkaufter. Paulus sagt in Römer 7, Vers 14, ich bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Er merkt, ich kann mich nicht freimachen von der Macht der Sünde in mir. Und Lodebar heißt auf Hebräisch nichts. Nichts. Das ist seine Herkunft. Nichts. Also das Bewusstsein, wir können vor Gott überhaupt nichts aufweisen. Auch von unserer Herkunft hier nicht. Und dann wird er erhoben zu einem Königssohn. Mephibosheth darf beständig am Tisch des Königs Gemeinschaft pflegen. Und so sind wir nach 1. Johannes 1, Vers 3 in die Gemeinschaft des Vaters berufen worden. David sorgt dafür, dass Mephibosheth das Erbe, das ihm von der Familie her zusteht, bekommt. Vers 9. In Römer 8, Vers 16 bis 17 lesen wir, dass die Auserwählten Miterben werden mit Christus. Und Römer 8, Vers 32, Gott wird uns mit Christus auch noch alles schenken. Die ganze Welt. Nun saß Mephibosheth Tag für Tag am Königstisch und seine lahmen Beine, die blieben lahm. Aber die waren schön verdeckt durch die Tischplatte. Und so ist es ja, einerseits können wir sagen, vor unserer Bekehrung gilt Römer 5, Vers 6, Christus ist für uns gestorben, da wir noch Sünder waren. Also, wir unfähig, wir waren einst unfähig, Gott irgendwie zu gefallen. Lahm. Aber, wie ist es heute als Bekehrte? Da lernen wir das kennen, was Paulus in 2. Korinther 12 beschreibt. Er spricht über seine Schwachheiten. Das sind nicht Sünden. Schwachheiten sind Schwachheiten. Unsere Mängel, die wir manchmal schmerzlich spüren können. Und da sagt er, ich habe ein Leiden gehabt, ich habe dreimal zum Herrn gefleht, dass er es wegnimmt, und er hat gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Und dann sagt Paulus, jetzt will ich mich halt lieber der Schwachheit rühmen. Das ist das Gegenteil von einem Power-Evangelium, wo die Leute immer stark sein müssen. Und sie müssen auch ihre Schwächen irgendwie powervoll überspielen. Ja? Das ist unglaublich. Man muss dauernd in Hochemotion sein. Aber wenn man wirklich sich mal abhorcht, merkt man, ich bin einige hundert Volt zu hoch veranschlagt. Das ist gar nicht mein natürliches Lebensniveau. Wir müssen gar nicht Powerleute sein. aber wir wissen, dass die Kraft Gottes in den Schwachen mächtig ist. Und so sitzen wir an dem Tisch mit dem König. Unsere Beine sind lahm, aber sie sind unter dem Tisch. An einem guten Ort aufgehoben. 2. Samuel 10. Da werden wieder Davids Siege beschrieben gegen die rebellierenden Ammoniter in Nordjordanien und die Syrer. Es wird uns deutlich, wie also Kapitel 5 bis 10 zeigen uns wirklich Davids Erfolge als König, der bemüht ist, in Treue Gott gegenüber zu handeln. Und nun kommen wir zu dem dritten Teil ab 2. Samuel 11 und da wird es sehr traurig. Wenn wir in den folgenden Kapiteln einige Hinweise gefunden haben, so als Vorgeschmack auf den kommenden Erlöser, wird uns in den weiteren Kapiteln so richtig Davids verdorbene menschliche Natur bewusst. Und auch wir als Erlöste haben ja die verdorbene Natur immer noch in uns. Darum sind wir auch nach der Bekehrung, sind wir zu jeder Sünde fähig. Obwohl wir neues Leben aus Gott haben. Aber wir haben die Sünde, die Macht der Sünde, immer noch in uns. Wir müssen ihr nicht mehr gehorchen, aber wir können. 2. Samuel 11 zeigt uns, Davids Erfolge machten ihn faul. Das darf man so sagen. Die Armee muss nämlich weiterarbeiten und für die Stabilität des Staates sorgen, aber David bleibt zu Hause. Da geht er so gemütlich umher und schaut so den Südabhang des Ophel runter. Sein Haus war ja eben oben, ganz oben bei Millo, ja. Und da konnte er über die ganze Stadt hinweg sehen, über alle Dächer. Und da sah er Bathsheba, wie sie ein Bad nahm auf dem Dach. Und zwar ein sehr religiöses Bad. Es war nämlich ein Ritualbad. Nach der Periode, Frauen sind ja während der Periode nach dem Gesetz Mose rituell unrein. Nicht innerlich, nur symbolisch. Rituell unrein. Und nach der Periode müssen sie dann ein Ritualbad nehmen und dann beginnt die Zeit der Reinheit. Und so lesen wir in 2. Samuel 11, Vers 4, am Schluss, sie hatte sich aber gereinigt von ihrer Unreinigkeit. Das war also ein Ritualbad, das sie nahm auf dem Dach. Und das hätte sie ja wirklich nicht auf dem Dach nehmen müssen. Ja, ein Ritualbad kann man auch im Haus bauen. Wer nach Jerusalem geht und so die Ausgrabungen anschaut im jüdischen Quartier, da hat man einige Häuser freigelegt und die sind voll von Ritualbädern. Voll, voll, voll. Also die brauchen gar nicht auf dem Dach zu sein, die können auch unten im Haus sein. Und David sah sie also dort und wurde so zum Ehebruch verleitet. Er ließ Bathsheba zu sich holen und sie wurde schwanger. Also daraus könnte man schließen, dass sie einen Zyklus von 3 Wochen hatte. Ja, wenn sie war offensichtlich gerade fruchtbar, dann gibt es noch 2 Wochen. Ja, da kann man bereits alttestamentlich so etwas über das Geheimnis des Zyklus etwas ableiten. Ja, es ist ein Geheimnis und es ist wirklich etwas, über das man staunen muss, wie Gott das eingerichtet hat. So großartig. Aber wie gesagt, ausgerechnet bei diesem Fall wird die Frau schwanger. Obwohl die Wahrscheinlichkeit ja so klein ist innerhalb eines Monats. Jede Schwangerschaft ist effektiv, wenn man sich das mal überlegt, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist. Ein Wunder. Sie wird schwanger. Und David realisiert das, denn sie erzählt es ihm. Und anstatt, dass er wirklich realisieren würde, was er getan hat, versucht er das Ganze zu vertuschen. Und er ruft, er lässt mitteilen der Armee, die da in Jordanien am Werk war, man soll doch Uriah, ihren Mann, den Mann von Bathsheba, zurückholen. Ja, dann kommt er zu ihr heim und dann merkt man nicht, dass die Schwangerschaft von ihm stammt. Aber Uriah, obwohl er kein echter Israeli war, er war nämlich ein Hethiter, der sagte sich, als Fremder, der sich in Israel quasi ein Jude geworden ist, sagte sich, nein, das geht doch nicht. Die Armee des Volkes Gottes ist am Kämpfen, da kann ich doch nicht einfach heimkommen und mit meiner Frau irgendwie die Ehe genießen. Geht nicht. Der will also absolut nicht zu Hause schlafen. David realisiert das. Das geht nicht auf, die Rechnung. Versucht es nochmals, lädt Uriah ein zu einem Nachtessen mit viel Wein und schafft es, den effektiv betrunken zu machen. Aber selbst in der Betrunkenheit war Uriah immer noch klar, ich gehe nicht zu meiner Frau. Und er schläft wieder nicht zu Hause. Und so sagt sich David, jetzt gibt's nur noch eins, der muss weg. Und so schreibt er einen Brief. Man soll ihn ganz vorne einsetzen beim Kampf und plötzlich soll die Armee sich zurückziehen, dass Uriah allein ist, damit er dann quasi wie zufällig im Krieg stirbt. Und das Ganze gelingt. Und so ist er vom Ehebruch auch noch zum Mörder geworden. Also ein Fall so tief, wie man sich das nicht vorstellen könnte. Und eine Sünde löst die andere aus. Das ist das Tragische. Ja, ich glaube, wir können jetzt hier die Pause machen. Es ist halb. Ich mache mir eine richtig ausgiebige Pause von einer halben Stunde. Wir haben vor der Pause begonnen mit diesem traurigen Lebensabschnitt Davids, wo er in schwere Sünde gefallen ist. Ehebruch, Mord, um das Schlimmste zu nennen. Dann kommt Kapitel 12, Vers 1. Und der Herr sandte Nathan zu David. Und er kam zu ihm und sprach zu ihm, zwei Männer waren in einer Stadt, der eine reich und der andere arm. Der Reiche hatte Kleinvieh und Rinder in großer Menge. Der Arme hatte aber gar nichts, als nur ein einziges kleines Lamm, das er gekauft hatte. Und er nährte es, und es wurde groß bei ihm und mit seinen Kindern zugleich. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief an seinem Busen. Und es war ihm wie eine Tochter. Da kam ein Reisender zu dem reichen Mann, und es dauerte ihn, von seinem Kleinvieh und von seinen Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Und er nahm das Lamm des armen Mannes und richtete es zu für den Mann, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann, und er sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt. Der Mann, der dieses getan hat, ist ein Kind des Todes. Und das Lamm soll er vielfältig erstatten, darum, dass er diese Sache getan und weil er kein Mitleid gehabt hat. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. Man weiß zunächst nicht, wie viel später nach der Sünde mit Bathseba Nathan zu David gekommen war. Aber wir können es in der Folge dann schließen. Es war nämlich kurz vor der Geburt des Kindes. Das heißt, 3/4 Jahre später. Eine Schwangerschaft geht ja etwa 9 Monate. Also nicht sogleich. Und man kann daraus schließen, dass David diese 9 Monate in seiner Sünde verharrte. Er war nicht umgekehrt. Und wir sehen auch Nathan kam nicht zu David und hat gleich im Klartext die Schuld aufgedeckt, sondern er hat es versucht über ein Gleichnis. Und David hat sich dann eben selber gefangen. Als er ihm sagte, du bist der Mann, realisierte er, jetzt kann ich nichts mehr vertuschen. Ich war so wütend auf den Mann der Geschichte und dabei habe ich genauso gehandelt gegen Uriah. Die Reaktion Davids in Vers 13, da sprach David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan. Du wirst nicht sterben. Nur, weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, so soll auch der Sohn, der dir geboren ist, gewisslich sterben. Und Nathan ging nach seinem Haus. David tut Buße und er sagt nicht einfach, wie damals Saul. Ich habe hier verwiesen auf 1. Samuel 15, 30. Als Saul überführt wurde, sagte er, ich habe gesündigt. Nun ehre mich vor den Ältesten. Also da merken wir sofort, wie viel wert diese Buße war. Und er sagt auch nicht, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Ich habe gesündigt, so ehre mich. Aber David sagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und in erster Linie würden wir ja denken, er hat gegen Uriah gesündigt, er hat gegen Bathseba gesündigt und so weiter. Aber er erkennt, dass seine Sünde im tiefsten eigentlich Sünde gegen Gott ist. Und die Reaktion ist so eindrücklich, der Prophet kann ihm sofort die Vergebung Gottes zusprechen. Das haben wir bei Saul auch nicht gefunden, diesen Zuspruch nach seiner Buße in Anführungsstrichen. Aber gleich sagt Nathan, trotzdem kommst du, David, unter die Zucht Gottes. Es ist zwar vergeben, aber unter die Zucht kommst du trotzdem. Und zwar, damit die Feinde Gottes nicht Grund haben, weiter zu lästern. Und zu sagen, seht ihr, das ist das Volk Gottes, die sündigen, und dann können sie sagen, es tut mir leid, und dann ist schon alles wieder gut. Er sagt, du musst um die Zucht Gottes kommen, wegen den Feinden Gottes. Du hast Anlass gegeben zur Lästerung. Also er hat den Namen Gottes vor den heidnischen Völkern verunehrt. Und so muss das Kind sterben. Und schon zuvor hat David gesagt, welche Zucht kommen soll. Vers 11, so spricht der Herr, siehe, ich will aus deinem Haus Unglück über dich erwecken. Also aus deiner Familie. Und ich will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, dass ihr bei deinen Frauen liege vor den Augen dieser Sonne. Denn du hast es im Verborgenen getan, ich werde dies tun vor ganz Israel und vor der Sonne. Unglück über die Familie und Schändung von Frauen Davids. David hat in seiner Reaktion gesagt, der reiche Mann soll das Lamm vierfältig erstatten. Das Lamm, das dem Armen wie eine Tochter war. Als erstes, das Kind, das Bathseba gebar, starb. Noch im gleichen Kapitel. Aber später werden wir sehen, verliert David auch Amnon, der durch seinen Bruder Absalom ermordet wird. Später tötet Joab Absalom. Und da ist der dritte Sohn weg. Und noch später wird auch Adonia getötet. So dass vier Söhne Davids sterben müssen. Entsprechend seinem königlichen Urteil. Es soll vierfältig erstattet werden. Also sehr, sehr eindrücklich. Wir haben hier das Prinzip, Gott züchtigt, obwohl Vergebung da ist. Und das ist auch sehr wichtig in Verbindung mit Gemeindezucht. Gemeindezucht hat das Ziel, den Betroffenen zur Buße zu leiten. Aber es ist bei weitem nicht die einzige Aufgabe. Eine zweite Aufgabe ist, dass die Feinde Gottes, also die Ungläubigen, keinen Grund haben zur Lästerung. Und ein dritter Grund besteht in dem Grundsatz aus 1. Timotheus 5, wo gesagt wird, Vers 20, das Älteste, wenn sie sündigen, fortdauernd sündigen übrigens, die sollen öffentlich überführt werden. Das darf man ja normalerweise nicht tun, Christen öffentlich überführen. Aber bei Ältesten, die eine so verantwortungsvolle Position einnehmen und die in der Sünde weiterfahren, die müssen öffentlich überführt werden, Begründung, damit auch die übrigen Furcht haben. Also gerade damit es eine Hilfe ist für andere, damit sie nicht in die Sünde fallen. Und das Beispiel Davids, diese Zucht, die sich über die kommenden Kapitel erstreckt, will uns helfen, dass wir nicht leichtfertig über Sünde und Vergebung nachdenken. Wir denken, ja, wir können irgendwie sündigen, dann Buße tun, es ist vergeben, alles ist okay. Nein, die Zucht Gottes ist damit nicht einfach weg. Und das ist übrigens auch in unserer Schweizer Rechtsprechung so. Wenn jemand vor Gericht Reue zeigt, hat das einen Einfluss aufs Urteil. Also bei völlig verhärteten Typen wird das Gericht auch sehr hart. Kann es sehr hart werden in der Urteilsverkündigung. Wenn aber Reue da ist, hat das einen Einfluss und wirkt kann deutlich mildernd wirken, aber nicht so, dass man sagt, es gibt keine Strafe. Und ich denke, auch in der Kindererziehung kann das manchmal wichtig sein, dass selbst wenn Kinder dann sofort etwas einsehen, und es ist etwas Handfestes, dass es doch irgendwie eine Konsequenz gibt. Dass sie einfach erinnert, auch es ist in Ordnung, ich habe das mit meinen Eltern, habe das auch bereut, ich habe das auch gesagt, aber unter Umständen, dass sie doch irgendeine Arbeit machen müssen oder irgendeine Konsequenz haben, damit sie diese Dinge nicht allzu leichtfertig nehmen. Das ist also ein göttliches Prinzip, was wir aus der Zucht Gottes mit uns Menschen lernen können. Aus dieser Reue heraus entsteht dann Psalm 51, von dem wir in der inspirierten Überschrift lesen. Psalm 51, Vers 1, dem Vorsänger, ein Psalm von David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Er hat also das in der Folge gedichtet. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Güte, nach der Größe deiner Erbarmungen, tilge meine Übertretungen, wasche mich völlig von meiner Ungerechtigkeit und reinige mich von meiner Sünde, denn ich kenne meine Übertretungen und meine Sünde ist beständig vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und ich habe getan, was böse ist in deinen Augen, damit du gerechtfertigt werdest, wenn du redest, rein erfunden, wenn du richtest. Siehe, ich in Ungerechtigkeit bin ich geboren und in Sünde hat mich empfangen meine Mutter. David wurde also nicht nur seine Sünde bewusst, sondern auch seine verdorbene Natur. Und das ist auch etwas Wichtiges, wenn wir als Gläubige Buße tun über etwas, dass wir nicht nur die Tat bereuen, sondern dass wir auch wieder neu sehen, wie verdorben unsere von Adam geerbte sündige Natur ist. Die der Römerbrief nennt das Fleisch oder die Sünde. Bei David lernen wir, was wirkliche Buße ist. Und Gott gibt dann auch Trost. Also es ist also nicht so, dass Gott dann Zucht auf Zucht gibt. Bathseba bekommt im Kapitel 12 später, David heiratet sie ja, und dann bekommt sie noch ein Kind. David nennt es Salomo, Vers 24. Frieden oder Mann des Friedens. Und da heißt es, und der Herr liebte ihn. Und er sandte durch Nathan den Propheten und gab ihm den Namen Jedidiah. Das heißt, der Geliebte des Ewigen. Um des Herrn willen. Also, über diesen Irrweg, über diese Linie kommt schließlich Salomo, der dann die Königsdynastie weiterführen soll. Also erstaunliche Gnade. Das erinnert einen so richtig an das Lied Amazing Grace, how sweet the sound. Erstaunliche Gnade. So herrlich ist der Klang. Gnade, die einen so verdorbenen Sünder wie mich gerettet hat. Einst war ich blind, aber jetzt sehe ich. Das hat übrigens ein ehemaliger Sklavenhändler, hat das gedichtet, das Lied, nach seiner Bekehrung. Also Gottes Gnade, die auch wieder Mut macht, dass David weitergehen kann, weil er Buße getan hat. Aber was wir in den folgenden Kapiteln sehen, der David ab 2. Samuel 11 ist nie mehr derselbe David wie früher. Es ist etwas gebrochen in David, was nie mehr zurückkam, obwohl er in der Gnade Gottes weitergehen durfte. Das hilft uns, eben die Sünde des Ehebruchs genug schwer einzuschätzen. 2. Samuel 13, da lernen wir, das Böse frisst nun weiter. Absalom hat eine schöne Schwester namens Tamar. Und Amnon, ihr Halbbruder, liebte sie. Und er liebte sie so, dass es ihm zum Krankwerden war. Und schließlich hat er einen Trick, wie er sie vergewaltigen kann. Und zwar stellt er sich krank und sagt dann seiner Schwester oder Halbschwester Tamar, sie soll ihm Kuchen backen. Die sind dann nur ihm serviert und das Zimmer ist zu und dann vergewaltigt er sie. Das Tragische ist, das hebräische Wort für diese Kuchen heißt Levivot oder modern hebräisch Levivot. Lev heißt Herz. Ja? Zum Beispiel, es gibt einen Namen Labhart. Das ist hebräisch Herz und dann nochmal Herz, Hart. Oder Lebherz. Das ist einmal hebräisch, einmal deutsch, das sind so jüdische Geschlechtsnamen. Also, das ist ein Herzkuchen, ein Lebkuchen. Das kommt daher. Der Lebkuchen ist ein Herzkuchen. Also ein Kuchen in Herzform. Und das musste sie ihm backen. Das symbolisierte für ihn dieses Verliebtsein. Aber es war eben eine bösartige Liebe. Eine sündige Liebe. Und er vergewaltigt sie in ganz dramatischer Art und Weise, wie das hier beschrieben wird. Und David hört davon, Vers 21, und der König David hörte alle diese Dinge und er wurde sehr zornig. Mehr geschah nicht. David hasste die Sünde. Und es war sogar nicht nur irgendeine Hurerei in der Bibel, außerehelicher Geschlechtsverkehr, es war sogar Blutschande. Nach 3. Mose 18, Vers 9 ist die Beziehung zu einer Halbschwester unerlaubt. Aber David, der Richter Israels, tut nichts. Er muss sich dauernd erinnern, ich habe ja im Prinzip dasselbe gemacht. Hurerei, Ehebruch, wie soll ich da gegen meine Söhne vorgehen? Obwohl das noch eine Stufe weiterging, durch Blutschande. Noch perverser. Das Böse frisst also weiter. Absalom hasst seinen Bruder. Vers 22. Aber 2 Jahre lang sagt er ihm weder Gutes noch Schlechtes. Und dann ermordet er ihn. Absalom muss fliehen. Und David sehnt sich dann nach seinem Sohn Absalom. Was soll er diesem Mörder sagen? Er selber ist ja auch ein Mörder geworden. Er hat also nicht mehr die Kraft, das moralische Gewicht durchzugreifen. Wie soll einer, der zum Beispiel die Position als Ältester einnimmt in einer Gemeinde, wie soll der Kraft haben, im Fall von Unzucht oder Ehebruch ein moralisch wirkendes Wort zu sagen, wenn er das selber hinter sich hat? Er hat gar keine... Natürlich kann er sagen, ich habe Buße getan, ich habe alles geordnet, aber er hat in dieser Stellung nicht mehr das Gewicht. Und das sehen wir so tragisch bei David. Er hasst das Böse, er ist zornig, aber er ist wie ein gebundener David. Und dann diese Liebe zu Absalom, die wird uns noch mehr beschäftigen. Vers 39, und der König David sehnte sich, zu Absalom hinauszugehen, denn er hatte sich über Amnon getröstet, dass er tot war. Kapitel 14. David in dieser eigenartigen Liebe zu Absalom, die hängt aber mit den natürlichen Eigenschaften seines Sohnes zusammen. Diese Schwäche nun Davids wird von Joab ausgenutzt. Und er schickt zu David eine ganz schlaue Frau, die ähnlich handelt wie der Prophet Nathan, mit einer erfundenen Geschichte. Und diese erfundene Geschichte soll David klar machen, schau, Gott ist ein Gott der Liebe und er möchte doch, dass das, was zerrissen ist, wieder zusammenkommt. Gott möchte nicht, dass der Mensch verstoßen ist, um ihm deutlich zu machen, eigentlich solltest du Absalom zurückholen. Ein Schlüsselvers, der Vers 14. Denn wir müssen gewisslich sterben und sind wie Wasser, das auf die Erde geschüttet ist, welches man nicht wieder sammeln kann. Und Gott nimmt nicht das Leben weg, sondern er sinnt darauf, dass der Verstoßene nicht von ihm weg verstoßen bleibe. Das ist so, so falsch. Das Ganze ist ja wahr. Gott will Verstoßene zurückholen. Aber sie wendet das an auf jemanden, der überhaupt keine Reue und überhaupt keine Buße zeigt. Und das erinnert so oft an diese schwächliche christliche Liebe, die heute propagiert wird, die immer auf Kosten der Wahrheit und der Moral geht. Also, ja, man kann ja nicht so sein und schau, Gott will, möchte doch, dass wir alles schön haben zusammen. Ja, natürlich. Das will er auch. Aber es braucht Buße. Und schließlich kommt also Absalom zurück nach Jerusalem. Und David kann dann doch so hart sein, dass er ihn 2 Jahre lang nicht besuchen darf. Das bringt er fertig. Aber schließlich kommt es doch dazu, dass dann Absalom wieder vor den Vater kommt. Und schauen wir den Schlüsselvers in Vers 33. Da begab sich Joab zu dem König und berichtete es ihm. Und er rief Absalom. Und er kam zu dem König und warf sich auf sein Antlitz zur Erde nieder vor dem König. Und der König küsste Absalom. Eine bewegende Szene. Wie beim verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn kommt zurück und der Vater liebt ihn so und küsst ihn. Das kennen wir doch aus der Geschichte vom verlorenen Sohn. Aber die Geschichte geht ein bisschen anders weiter hier. Es gibt hier Versöhnung ohne Gerechtigkeit, ohne Wahrheit. Ich habe verwiesen auf Lukas 15, 18 bis 21. Der verlorene Sohn kommt zurück, nachdem er sich gesagt hat, ich will sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel, gegen Gott und gegen dich. Und er kommt und der Vater umarmt ihn und küsst ihn zärtlich. Es gibt eine Wiederherstellung, aber über die Buße, über die Umkehr. Und Absalom ist hier ein Paradebeispiel beeindruckender männlicher Schönheit und gemeinster Durchtriebenheit. Ich lese Vers 25. Und in ganz Israel war kein Mann wegen seiner Schönheit so sehr zu preisen wie Absalom. Von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel war kein Fehl an ihm. Und dann kamen noch seine tollen Haare dazu. Aber die weiteren Verse zeigen, der ist so durchtrieben. Und noch schlimmer wird es in Kapitel 15. Absalom hat also etwas sehr Charismatisches an sich. Charismatisch in dem Sinn, also etwas Anziehendes. Man spricht ja von Regenten, die charismatisch sind, in dem Sinn, dass sie das Volk richtig so gewinnen können für sich, einnehmen können. Das hatte dieser unglaublich schöne, perfekte Mann. Kein Fehl an ihm, ja? Und zwar von der Fußsohle bis zum Scheitel. Also absolut ein perfekter Körper. Und der Mann Absalom kann die Leute so richtig hinter sich herziehen und macht das auf ganz gemeine Art. Er sagt, sie sollen nicht mehr zu David gehen, wenn sie ein Gerichtsproblem haben. Das löst er besser für sie, dass sie garantiert Recht bekommen. Und so wiegelt er das Volk von David ab und schließlich lässt er sich notabene in Hebron zum Gegenkönig ausrufen. Jetzt kommt es zum Umsturz. David muss fliehen aus Jerusalem, aber viele Nichtjuden halten ihm die Treue. Wir lesen in Vers 18 von 600 Gatitern, also Philistern, die sich David angehängt haben und ihm auf der Flucht beistehen. Viele Nichtjuden halten zu David. Und dann wird so eindrücklich beschrieben, der Weg des verworfenen Königs über den Bach Kidron zum Ölberg. Ich lese Vers 23. Und das ganze Land weinte mit lauter Stimme und alles Volk ging hinüber. Und der König ging über den Bach Kidron, im Kidrontal, zwischen Zionsberg und Ölberg ist das Kidrontal, über den Bach Kidron. Und alles Volk zog hinüber nach dem Weg zur Wüste hin. Hinter dem Ölberg beginnt die judäische Wüste. Und siehe, auch Zadok war da und alle Leviten mit ihm, die Lade des Bundes Gottes tragend. Und dann, Vers 28, Vers 30, David aber ging auf die Anhöhe der Olivenbäume hinauf und weinte, während er hinaufging und sein Haupt war verhüllt. Und er ging barfuß und alles Volk, das bei ihm war, hatte ein jeder sein Haupt verhüllt und ging unter Weinen hinauf. Und so geht David in die Wüste davon. Erinnert uns das nicht später an den großen Sohn Davids, der in Johannes 18 über den Kidronbach geht, zum Ölberg und weint im Garten Gethsemane. Aber im Gegensatz zu David geht er dann nicht ab in die Wüste und da wäre der Herr sicher gewesen. Vielen Juden in der Vergangenheit hat die Wüste, die judäische Wüste, Zuflucht geboten, wenn sie verfolgt waren. Aber der Herr Jesus ging zum Ölberg und dann ließ er sich dort festnehmen und er ging ans Kreuz vor den Toren Jerusalems. Aber er hätte die Gelegenheit gehabt, wie David, auf die Berghöhe zu gehen und dann in die judäische Wüste zu flüchten. Aber um uns zu retten, ging er nicht den Weg wie David. Aber trotzdem sehen wir in diesem traurigen, verworfenen König, der weinend über den Bach Kidron zum Ölberg geht, eine wunderbare Vorschattung hin auf den Herrn Jesus. Die Anhöhe des Ölberges ist übrigens interessant. Es heißt dort, dass David dort jeweils anzubeten pflegte. Vers 32. Auf dem Gipfel. Der Gipfel des Ölbergs ist nämlich der Ort, wo der Altar für die rote Kuh stand. Das wichtigste Opfer in Israel. Und dieser Punkt, der höchste Punkt des Ölberges, ist mit dem höchsten Punkt des Tempelberges, das ist der Fels im Felsendom, durch eine Linie verbunden, die exakt in einen rechten Winkel zur Ostmauer bildet. Wobei die Ostmauer, die hat man so gebaut, in Anlehnung an den Eckstein, den Felsen im Felsendom, der war nämlich Fundament und Eckstein in einem. Die Westböschung, die natürliche, ist parallel zur Ostmauer. Aber so sind diese beiden Gipfel, das Allerheiligste mit dem Felsen, wo die Bundeslade war, und der Altar auf der Berghöhe des Ölberges so miteinander verbunden. Das nur, weil hier konkret diese Anhöhe des Ölberges genannt wird, wo David anzubeten pflegte. Etwas Tragisches: sogar in diesem Umsturz ging sogar Ahitophel, das war der Ratgeber Davids, auf die Seite von Absalom. Und das war ganz schlimm für David, weil der Mann hatte ein so scharfes, politisches Urteilen. Was er sagte, das war einfach immer richtig. Also menschlich gesprochen. Und das war eigentlich die größte Gefahr für David. Und so betete David auf der Flucht noch, dass Gott den Rat Ahitophels betören soll. Vers 31. Da sprach David, betöre doch den Rat Ahitophels, Herr. Und dann kam noch einer, der zu David hielt, Husai, der Arkiter. Und David sagt, du gehst zurück als Spion zu Absalom. Und tatsächlich, dieser Hussai schleicht sich bei Absalom ein und es gelingt ihm, das Urteil von Ahitophel zu kippen. Ahitophel sagt zu Absalom, du musst jetzt sofort David nachjagen und dann kannst du ihn umlegen. Und hätte man seinen Rat befolgt, menschlich gesprochen, wäre das der sichere Tod Davids gewesen. Und Hussai kann sagen, also sonst ist der Rat von Ahitophel immer richtig, aber diesmal nicht. Ist doch ganz logisch. Das sind doch alte Veteranen, die mit David gegangen sind. Gegen die hast du keine Chance. Und David übernachtet sowieso nicht beim Volk. Der ist sowieso irgendwo abseits. Das wird schief gehen. Und Absalom ist dann überzeugt, Husseis Rat, das ist wirklich besser. Und Ahitophel, als er sieht, dass sein Rat abgelehnt wird, geht dann weg und begeht Selbstmord. Also eine ganz dramatische Geschichte, was da so zu und her geht. Also dieser Hussai geht zurück, betört den Rat Ahitophels und die treuen Priester Zadok und Abiatar, die haben die Bundeslade zum Ölberg gebracht, denen sagt David, geht wieder zurück in die Stadt. Die sollen auch gewissermaßen als seine Verbündeten in Jerusalem zurückbleiben. 2. Samuel 16. Ziba, das war der Knecht von Mephibosheth, diesem Gelähmten, der verleumdet bei David seinen Herrn Mephibosheth. Also David bekommt das noch als Geschenk mit. Also dieser Mephibosheth, für den du so viel getan hast, das ist eigentlich ein ganz verdrehter Mensch. Muss er das auch noch mitnehmen, diesen Ballast? Dann lesen wir von einem Simei, der schoss David Steine nach und fluchte ihm. Die Leute mit David fanden, du musst den bestrafen. Und David sagt, lasst ihn, das nehme ich quasi als Zucht aus der Hand Gottes. Wenn, vielleicht muss das so sein, dass er mir so flucht. David geht seinen Weg. Und das zeigt wieder seine Demut. Er erträgt diese Schande. Wie gesagt, Hussai schleicht sich als Spion bei Absalom ein, das ist 15 bis 23. Und dann kommt es zu einer ganz schlimmen Sache. Und das ist wieder der Rat von Ahitophel. Ahitophel gab Folgendes als Rat. Vers 22. Da schlug man für Absalom ein Zelt auf dem Dach auf. Und Absalom ging ein zu den Nebenfrauen seines Vaters vor den Augen von ganz Israel. Der Rat Ahitophels aber, den er in jenen Tagen riet, war, wie wenn man das Wort Gottes befragte. Also war jeder Rat Ahitophels sowohl für David als auch für Absalom. Also auf dem Dach schändet Absalom die zurückgebliebenen Nebenfrauen Davids. Und das war ein Rat von Ahitophel. So teuflisch, so gemein. Und dabei erfüllt sich aber die Prophetie von Nathan. Wir haben doch gelesen in Kapitel 12, Vers 11, so spricht der Herr, siehe, ich will aus deinem Haus Unglück über dich erwecken. Das ist die Rebellion von Absalom. Und ich will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er bei deinen Frauen liege, vor den Augen dieser Sonne. Also diese Schändung war gewissermaßen in der Öffentlichkeit auf dem Dach. Und musste natürlich David irgendwie an seine Erfahrung mit dem Dach und Bathseba erinnern. Also grausame Zucht oder schwere Zucht, die man kaum verstehen kann. Gottes Wort erfüllt sich. 2. Samuel 17 habe ich schon vorweggenommen. Der Rat Ahitophels würde David den sicheren Tod bringen, aber Hussai kann ihn betören. Und warum? In der Souveränität Gottes lag der Plan, Absalom muss sterben. Der Schlüsselvers ist Vers 14. Und Absalom und alle Männer von Israel sprachen, der Rat Husseis des Akitas ist besser als der Rat Ahitophels. Aber der Herr hatte es so angeordnet. um den guten Rat Ahitophels zunichte zu machen, damit der Herr das Unglück über Absalom brächte. Obwohl das mit Trick und List und alles so geschieht, sehen wir, dass Gott in allem seine Hand drin hat. Das ist die Souveränität Gottes. Unrecht, Lüge und so weiter wird damit nicht gerechtfertigt. Aber es zeigt, dass Gott über dem Tricksen der Menschen und ihren Lügen steht. Ahitophel begeht, wie gesagt, darauf Selbstmord. Und nun ist eine Beobachtung interessant. Wenn man 2. Samuel 11, 3 liest und 23, 34, findet man heraus, dass Ahitophel der Großvater von Bathseba war. Jetzt können wir natürlich mutmaßen. War das nicht Rache für seine Enkelin, dass der auf die Seite von Absalom ging und so Gemeines gegen David eben riet? Das können wir daraus wohl schließen. David wird im Weiteren durch Spionen unterrichtet, wie es so in Jerusalem zu und her geht, 15 bis 22. Und dann aber mit Verspätung kam es zu einer Verfolgung. Absalom verfolgt seinen Vater, 24 bis 26. Das ist der verlorene Sohn, der von seinem Vater geküsst, und jetzt verfolgt er seinen Vater. Aber es gibt auch andere. Shobi, Makir und Barzillai versorgen David auf der Flucht mit Nahrung, 27 bis 29. In Kapitel 18 kommt es zu einem erbitterten Bürgerkrieg in Israel. David will aber Absalom mit Samthandschuhen anfassen. Er gibt die Anweisung in Vers 5, und der König gebot Joab und Abisai und Ittai und sprach: Verfahrt mir gelinde mit dem Jüngling, mit Absalom. Es ist unglaublich, wie der immer noch von seinem lieben Absalom spricht. Gelinde mit meinem Jüngling, mit Absalom. Es ist schon so, dass vielleicht die eigene Familie ist der Bereich, wo wir am meisten blind sein können. Es kann unter Umständen auch gerade anders sein, ja. Aber das ist oft, das gehört zu einer gewissen menschlichen Schwäche, die jetzt bei David im Fall von Absalom so ausgeprägt war. Aber wir können auch wieder mutmaßen, warum? Er konnte sich über Amnon, über seinen Tod konnte er sich trösten. Aber nach Absalom sehnte er sich so. Das war einfach der perfekte Junge. So schön. So charismatisch. So anziehend für die Volksmassen. David war eigentlich getäuscht durch dieses Äußere von Absalom. Ja, und darum also diese Anweisung. Absaloms Haare, die an früher Stelle so eindrücklich beschrieben sind, in 2. Samuel, die werden in diesem Kampf Absalom zum Verhängnis. Er bleibt in einem Baum hängen mit seinem Kopf und Joab und seine 10 Waffenträger töten ihn, 14 bis 15. Und die Reaktion, David wird dann erzählt, jetzt ist der ganze Umsturz ist gewissermaßen gerettet. Vers 33, David hört von dem Tod Absaloms. Da wurde der König sehr bewegt und er stieg hinauf in das Obergemach des Tores und weinte. Und während er ging, sprach er also: Mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, wäre ich doch an deiner Statt gestorben. Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Also diese Anhänglichkeit ging deutlich übers Maß hinaus. Und das hat auch schwere Konsequenzen. In Kapitel 19 wird das Ende des Bürgerkrieges, die Rettung nach dem Umsturz, wird eigentlich zur Trauer über den Sieg. Der Tag des Sieges wird zu einem Tag der Trauer. Und Joab als Heeresoberster realisiert, wenn David jetzt weitergeht und dieses Spiel so weiterführt, wird das ganze Volk sich von ihm abwenden. Die sagen sich, wir riskieren unser Leben und kämpfen für dich im Bürgerkrieg und dann sagst du, Absalom, mein Sohn, mein Sohn, Absalom, mein Sohn. Und so sagt er, so wäscht er ihm tüchtig den Kopf und sagt, jetzt musst du dem Volk gewissermaßen deine Dankbarkeit zeigen, sonst ist es um die Königsherrschaft geschehen. Joab kann das Schlimmste abwenden. Die abgefallenen Nordstämme erwägen darauf eine Rückkehr zu David. 9-10. Also die Stämme, die mit Absalom weg waren. Und nun begeht David einen politischen Fehler. Er kommt aus dem Ausland zurück und da lädt er den Stamm Juda ein, ihn auf der Rückkehr ins Land zu empfangen. 11-15. Da macht er noch einen Fehler. Er sagt dann auch, jetzt möchte ich gerne Joab als General ersetzen durch Amasa. Da hat er natürlich Joab zutiefst verletzt. Zwei Fehler, so kurz aufeinander. David kehrt zurück und wird dann von Simei empfangen, der ihn so gelästert hatte, als er wegging. Und er bekennt seine Sünde der Lästerung und David vergibt ihm. 16-23. Dann kommt Mephibosheth, der von Ziba so verleumdet war, und er empfängt David voll Freude. Ein klarer Beweis, dass es eben alles nur Verleumdung war. Er hatte sich nicht mehr gewaschen und nicht mehr gepflegt in der Abwesenheit von David. Also der sah wirklich ein bisschen aus. Aber das war gewissermaßen, um David eben seine Trauer über den Umsturz zu beweisen. Dann kommt der alte Barzillai und empfängt David. Und Juda und die Hälfte von Israel empfangen David in Vers 40. Aber in der Folge sehen wir, die Nordstämme Israels, die sind ganz tief beleidigt, weil David eben nur Juda eingeladen hat, ihn zu empfangen. Und dabei hatten die Nordstämme sogar zuvor noch erwogen, sie möchten jetzt wieder zurück zu David. Und jetzt fühlen sie sich zurückgesetzt. Und dann beklagen sie sich bei den Judäern. Und die Judäer reagieren sehr, sehr hart. Und was geschieht, wenn man auf Härte mit Härte reagiert? Das ist wie in der Physik, Aktion gleich Reaktion. Das führt zu einem neuen Bruch. Die 10 Stämme sagen sich, komm, mit denen haben wir nichts zu tun. Und genau in diesem Moment ist der Bösewicht auch schon bereit. Kapitel 20, Vers 1. Und da selbst war zufällig ein Mann Belials, das heißt ein nichtsnutziger Mensch. Sein Name war Sheba, der Sohn Bikris, ein Benjaminiter. Und er stieß in die Posaune und sprach, wir haben kein Teil an David und kein Erbteil an dem Sohn Isais. Und so macht dieser Sheba die Nordstämme wieder von David abspenstig. Es kommt zu einem neuen Bruch, eine neue Revolution. Jetzt soll Amasa, den David eben als Heerobersten einsetzt, soll diesen Aufstand niederschlagen. 4-6. Aber er ist kein guter Heeresoberster. Er zögert und Joab realisiert, jetzt habe ich die Chance. Joab geht auf seine eigene Rechnung, nutzt die Gelegenheit und kann diesen Aufstand niederringen. Das führt dazu, dass Sheba geköpft wird. Amasa wird umgebracht. Das ist die Eifersucht von Joab ihm gegenüber. Joab bleibt Heeresoberster. Und dieser letzte Aufstand ist so auch zum Ende geführt. Dann kommt Kapitel 21. Es gibt plötzlich 3 Jahre Hungersnot. David befragt Gott über den Grund und es wird ihm erklärt, das hat noch mit Saul etwas zu tun. Saul hat nämlich ein Massaker angerichtet unter den Gibeonitern. Das waren diese Kanaaniter, mit denen Josua in Josua 9 einen Bund eingegangen war, um sie zu verschonen. Und Saul hat diesen Bund, diesen jahrhundertealten Bund von Josua gebrochen durch das Massaker. Und so sagte Gott, das ist noch eine Folge davon. Und in der Folge werden dann 7 Männer aus der Familie Sauls hingerichtet. Aber sie werden dann zusammen mit Jonathan und Saul in einem Ahnengrab würdig bestattet. Weiter, in Kapitel 21, 15 bis 22 werden nochmals neue Auseinandersetzungen mit den Philistern berichtet. Und wie am Ende seines Lebens nochmals 4 Riesen der Philister getötet werden. Also Riesen wie Goliath einst. Der erste Riese hatte eigentlich beschlossen, David zu ermorden. Und da hat man dann in Israel beschlossen, jetzt soll David ist zu alt, der soll nicht mehr in den Krieg ziehen. Sonst würde man die Leuchte Israels mal auslöschen. Also in Vers 17 wird David als die Leuchte Israels beschrieben. Die soll nicht ausgelöscht werden. Dann kommt Kapitel 22. Und David redet zu dem Herrn die Worte dieses Liedes. An dem Tag oder zur Zeit, da der Herr ihn aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls errettet hatte. Und er sprach: Der Herr ist mir mein Fels und meine Burg und meine Retter. Gott ist mein Fels, auf ihn werde ich trauen, mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste und meine Zuflucht. Ein bewegender Psalm, den wir im Psalm 18 fast wörtlich wiederfinden. Also es ist David, der Gottes Güte rückblickend preist. Aber es ist ein prophetischer Psalm, der letztlich hinweist auf die Wiederkunft Christi in Herrlichkeit als Richter. 2. Samuel 23 ist noch bewegender. Und dies sind die letzten Worte Davids. Es kommt sein Testament. Es spricht David, der Sohn Isais. Und es spricht der hochgestellte Mann, der Gesalbte des Gottes Jakobs. Und der Liebliche in Gesängen Israels. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Hier haben wir eine deutliche Stelle, die ausdrücklich die volle Inspiration der Psalmen bezeugt. Der Heilige Geist hat durch David gesprochen. In all den Psalmen, die eine so tiefe prophetische Bedeutung haben. Und dann ein Vers, der so herausragt. David spricht von dem messianischen Reich. Vers 4. Und er wird sein wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, ein Morgen ohne Wolken. Von ihrem Glanz nach dem Regen sproßt das Grün aus der Erde. Ein Morgen ohne Wolken. Das wünschen wir Israel. Jetzt ist es ganz anders. Es ist dunkel, es ist sehr ernst. Die Welt ist in einer sehr kritischen Phase. Das Schlimmste steht noch bevor. Aber danach kommt dieser Morgen ohne Wolken. Das ist das große Reich des Sohnes Davids am Ende der Tage. Es folgt noch eine Liste der Helden Davids, die ihn so unterstützt haben in seiner Verwerfung. Und schließlich Kapitel 24, da wird David von Satan angereizt, sein Volk zu zählen. Was kann der Grund sein, wenn man das Volk zählen will? Ja, es gibt verschiedene Gründe. Manche haben Statistik einfach sehr gern. Aber in 2. Mose 30, Vers 12 hat Gott eine klare Einschränkung gegeben. Wenn Israel gezählt wird, muss man für jede Person ein Lösegeld bezahlen. Das sollte verhindern, dass das einfach so leichtfertig getan wird. Warum? Weil Volkszählung leicht der Ausdruck von Hochmut ist. Wer hat nicht schon seine Gemeinde durchgezählt? Ja gut, das können ganz verschiedene Gründe sein. Das kann sein, um die Gnade Gottes zu preisen, ja? Aber es kann auch ein versteckter Hochmut sein. Oder wenn man zählt, wie viele haben sich jetzt bekehrt durch mich? Ja? Da kann man doch die Gnade Gottes preisen, dass man so gut gebraucht worden ist. Aber es ist leicht Ausdruck eigentlich von Hochmut. Und David will nun sein Volk zählen. Eigentlich ist es sein Stolz, der hier wieder durchbricht. Und später gibt Davids Gewissen auch Alarm. Er tut Buße, Vers 10. Aber Gott bringt eine Pestplage über Israel. Und das Gericht dieser Pestplage endet dann, als der Engel des Herrn bei der Tenne Aravnas unterhalb der Bergspitze zwischen Himmel und Erde steht. Dort sieht David ihn. Der Engel des Herrn, der Malach Adonai, das ist der Sohn Gottes im Alten Testament. Der Engel des Herrn wird nämlich immer wieder genannt der Herr. Er ist der Ewige. Und ist trotzdem der Gesandte des Herrn. Eigenartig. Man kann aus dem Alten Testament beweisen, dass in der Gottheit mehr als eine Person ist. Also der Engel des Herrn hält sein Schwert dort oben auf dem Tempelberg, da war die Tenne Aravnas. Aber eine Tenne hat man im Altertum nicht auf die Bergspitze gestellt, sondern etwas unterhalb. Also leicht unterhalb vom Felsen. Und David hat dann diese Tenne gekauft, denn Gott hat ihm prophetisch mitgeteilt, hier sollst du einen Altar errichten. Und zwar genau auf der Tenne von Aravna. Heute wissen wir ganz genau, wo das Allerheiligste war, durch die jüngsten archäologischen Forschungen, auf dem Felsen. Und jetzt wissen wir auch genau, wo der Altar war. Der war effektiv etwas mehr als 3 Meter unterhalb der Bergspitze, der Ort des Altars. Genauso wie man Tennen eben baute, damit das Korn nicht einfach fortgeweht wird, ein Teil, sondern dass es wenigstens durch die Bergspitze noch aufgehalten wird. So können wir diese Tenne also genau lokalisieren. Da hat David dann den Altar gebaut und das wurde dann auch der Altar im Salomonischen Tempel, dieser Ort. In dem zweiten Tempel, wieder genau am gleichen Ort, an seiner Stelle, Esra 3, wurde er wieder aufgebaut. Und heute wissen wir, wo das ist und darum kann man dann für den dritten Tempel, kann man den Altar genau wieder an der richtigen Stelle aufbauen. Es ist gerade südöstlich von der Omar-Moschee, vom Kettendom. Das ist dieser kleine Dom östlich vom Felsendom. Gerade südöstlich dazu ist der Platz des Altars. Dort hatte David den Altar gebaut und er hat ihn gekauft, wie wir hier in diesem Kapitel lesen, für 50 Silberschekel. Also etwa ein halbes Kilo Silber. In der Parallelstelle in 1. Chroniker 21, 26 wird gesprochen von 600 Goldschekel. Aber er kauft eben nicht nur die Tenne, sondern er kaufte auch das ganze Terrain, den Tempelplatz. So ergänzen sich die Berichte. Die Tenne für ein halbes Kilo Silber und der Tempelplatz für 6 Kilo Gold. Das ist eines der wenigen Immobiliengeschäfte, die in der Bibel berichtet werden. Aber ganz wichtig, wem gehört der Tempelberg, der Tempelplatz? Da haben wir noch die Kaufsurkunde, den Preis. Ja, das ist nach 3000 Jahren nicht vorbei. Ja, und so endet gewissermaßen das zweite Buch Samuel mit dem Finden des exakten Ortes für den Altar, wo dann Salomo den ersten Tempel bauen sollte. Ja, wir sind am Ende mit der Zeit.